von dem, was wir sehen, was in der Welt passiert. Und ich denke, es ist gut, dass wir als Christen mit offenen Augen durch die Welt gehen und dass wir wahrnehmen, was passiert. Es gibt viele Dinge, über die man heute was sagen könnte und wo wir auch was sagen sollten. Eine Sache werde ich jetzt heute nicht predigen, aber ich finde wichtig, dass wir das einfach immer wieder uns auch ins Gedächtnis rufen. Das ist das, was überall auf der Welt, aber zurzeit speziell im Irak mit unseren Geschwistern passiert. Und die zurzeit einfach massenweise umgebracht werden. Und ich glaube, die Verfolgung war noch nie so schlimm, wie sie zurzeit ist. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben. Ich habe mich kürzlich mit einem von unseren Kindern unterhalten darüber, weil manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, dass manche von uns angefangen haben, ihre Profilbilder auf Facebook zu verändern, um einfach zu zeigen, dass wir dazugehören und dass auch wir solche Leute sind, die man eigentlich umbringen müsste. Und da ging es eben darum, wie viel bringt sowas überhaupt? Und ich möchte euch einfach erinnern, zum Beispiel an diese Frau, deren Schicksal durch die Medien gegangen ist. Das war eine, die das Glück hatte, dass die Öffentlichkeit Notiz genommen hat, die Mariam oder wie sie dann auch immer geschrieben wird, aus dem Sudan, die im Gefängnis ein Kind bekommen hat und die inzwischen frei ist. Und zwar deswegen frei ist, weil die Welt protestiert hat und weil es einfach nicht widerspruchslos hingenommen worden ist. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt Hilfestellungen, vorformulierte Briefe oder Adressen, zum Beispiel bei Open Doors oder auch bei anderen Organisationen, die euch einfach dabei unterstützen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir an unsere Bundestags- und Landtagsabgeordneten schreiben, dass wir an Botschafter von anderen Staaten schreiben, dass wir irgendwas machen, dass wir an irgendwelchen Flashmobs teilnehmen von mir aus oder an Demos oder was auch immer ihr so auf dem Herzen habt. Aber dass wir nicht einfach da sitzen und weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Und ich denke, wenn es andersrum wäre, wenn wir diejenigen wären, die verfolgt werden, dann denke ich, wäre uns das viel wert, wenn wir wüssten, unsere Geschwister, denen es besser geht, die nehmen Notiz davon und die stehen an unserer Seite. Selbst wenn es nun am Schicksal nichts ändert, aber ich denke, es ist gut. Und lasst uns einfach auch für sie beten, dass sie stark bleiben, dass sie nicht nachgeben, dass sie mutig sind und dass sie den Namen Gottes hochhalten. Das, über was ich heute Morgen was sagen möchte, das betrifft Israel. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das so machen soll und wie ich das machen soll. Ich möchte hier auch keine Geschichtsstunde halten, es soll eine Predigt sein. Aber mir ist es wichtig, ein bisschen was dazu zu sagen, weil ich finde, dass es für uns wichtig ist, dass wir informiert sind und dass wir die Informationen, die wir haben, nicht aus zweiter oder dritter Hand haben, sondern dass wir einfach wissen, was Sache ist und dass wir auch denjenigen, die versuchen, die öffentliche Meinung auf die eine oder andere Art auf ihre Seite zu ziehen, ein bisschen was entgegenzusetzen haben. Also ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die mich früher immer absolut geärgert hat. Ich erinnere mich noch daran, dass ich als Kind in der Grundschule, als wir diese Texte zum ersten Mal gelesen haben, ich weiß auch nicht, ob das die Art und Weise war, wie unser Lehrer oder unsere Lehrerin uns das damals vermittelt hat, aber ich habe mich sehr, sehr geärgert darüber. Oh. Kommt das von euch oder von mir? Von euch, okay. Genau. Jetzt geht's. Ja, okay. Dass ich mich geärgert habe, dass die Juden sich was darauf einbilden, dass sie irgendwie ein besonderes Volk wären. Und ich habe erst später verstanden, ja, dass es so ist, dass die sich das nicht einbilden, sondern dass Gott es zu ihnen gesagt hat. Vermutlich fehlt euch diese Folie noch. Aber ich lese die Bibelstelle jetzt einfach trotzdem vor. 5. Mose 14, Vers 2. Da heißt es, denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Und dich hat der Herr ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Und Das hat nun nichts damit zu tun, dass Israel so ein tolles Volk wäre. Das steht ein paar Kapitel vorher im 5. Mose 7, Vers 6, wo es heißt, denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Also, Israel ist von Gott ausgesucht worden, nicht weil die irgendwie toll gewesen wären oder weil sie besonders groß gewesen wären oder, wie wir dann im Laufe der Geschichte sehen, weil sie besonders gehorsam gewesen wären oder sonst irgendwas, sondern Gott hat dieses Volk rausgesucht, weil er sie lieb hatte. Und wenn wir das nun auf uns beziehen, dann können wir uns natürlich fragen, warum hat Gott eigentlich uns rausgesucht? Warum hat Gott ausgerechnet dich rausgesucht? Und ich hatte schon Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, naja, also dass Gott mich rausgesucht hat, das kann ich schon verstehen. Die Phasen sind allerdings vorbei. Habe mich inzwischen wieder auf den Boden der Tatsachen begeben. Und das, was am Ende übrig bleibt, ist, dass Gott uns ausgewählt hat, weil er uns liebt. Ich schicke vielleicht eins vorweg. Die Tatsache, dass Gott sein Volk ausgesucht hat und dass es Gottes Volk ist, heißt nicht, dass die alles richtig machen. Das haben sie noch nie gemacht und das machen sie auch heute nicht. Heute schon gleich zweimal nicht, weil der Staat Israel heute mit Gott nur ganz am Rande irgendwas zu tun hat. Das sind einfach Politiker, die, ich kenne sie nun nicht persönlich, aber die vermutlich, so wie unsere Politiker auch, mit Gott nicht so übermäßig viel am Hut haben. Und trotz allem hält Gott die Fäden der Weltgeschichte in seiner Hand. Hier ist von einem Versprechen die Rede, das Gott den Vorfahren gegeben hat. Und dieses Versprechen möchte ich uns auch vorlesen. Das ist ein paar Jahrhunderte älter als das, was wir gerade gelesen haben. Also diese 5. Mose, das war so zur Zeit der Landnahme, je nachdem, wo man die ansiedelt, zwischen 1400 und 1200 irgendwann. Die Verheißung, auf die Gott hier Bezug nimmt, dieses Versprechen, das hat Abraham 2000 vor Christus bekommen. Und es steht in 1. Mose 15, Vers 18, wo es heißt, an diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat. Das ist im Übrigen viel mehr, als Israel heute hat. Der Euphrat liegt irgendwo im Irak. Also das ist schon ordentlich viel Land. Und das ist das, was Gott dem Abraham seinerzeit beschlossen hat zu geben. Weiß man nicht so ganz genau, der liegt irgendwo im Süden, zur Grenze bei Ägypten. Also damals wusste man das offensichtlich, ich habe immer mal wieder nachgelesen, aber das Einzige, was ich finde, ist, dass sich die Gelehrten nicht wirklich einig sind. Das ist irgendein Wadi, vermutlich irgendwo auf der Sinai-Halbinsel. Ich glaube nicht, dass es der Nil oder der Suezkanal ist. Ja, der Suezkanal sowieso nicht, das stimmt. Aber der ist ja auch irgendwo gebaut worden, wo es Sinn macht. So. Und eine zweite Sache, wo Gott es sagt, ist 1. Mose 13, Vers 15, wo es heißt, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für alle Zeit. Also, man kann ja nun darüber streiten, ob Israel ein Recht hat auf dieses Land und ob das völkerrechtlich oder was weiß ich, was alles richtig ist. Von der Position Gottes aus gesehen müssen wir einfach sagen, Gott hat dieses Land dem Abraham und seinen Nachkommen versprochen. Wobei, und wenn wir genau hingucken, dann müssen wir das auch feststellen, Abraham hatte nicht nur den Isaak als Kind und als Nachkomme, sondern er hatte auch den Ismael. Und vom Ismael stammen die Araber ab. Wobei, das wird im Neuen Testament wieder ausgeführt, dass Ismael nicht der Sohn der Verheißung war. Also, aber darauf möchte ich jetzt heute nicht näher eingehen. Aber zum Schluss werdet ihr sehen, dass das durchaus was ist, was wir nicht außer Acht lassen sollten. Ich weiß nicht, ob uns das so klar ist, aber ich möchte euch ein bisschen von der Geschichte her zeigen, wer in diesem Land eigentlich gewohnt hat. Also ich habe jetzt die Landnahme mal mit 1400 irgendwo. Könnt ihr das sehen, ist groß genug. Macht mal den ersten. Okay. vor 1400, also vor die Israeliten kamen, lebten dort Kanaaniter. Alte Völker, da gibt es eigentlich mehrere, könnt ihr in verschiedenen Bibelstellen nachlesen, wer da alles gelebt hat. Man kann jetzt natürlich auch noch was darüber sagen, warum Gott diese Völker aus dem Land vertrieben hat, was die angestellt haben, wie sie Kinder geopfert haben, was weiß ich, irgendwelchen Götzen gedient haben und so. Das ist alles nicht so sehr mein Punkt heute Morgen. Aber ich möchte einfach damit der Vollständigkeit halber sagen, dass da Leute gewohnt haben. Dann haben die Juden dort gewohnt. Ein Teil der Völker ist dort wohnen geblieben. Das lesen wir im Richterbuch. Obwohl Gott es eigentlich nicht so wollte. Aber so in diesen 1500 Jahren haben die Juden in diesem Küstenstreifen gewohnt. 135, also zunächst mal 70 nach Christus, als der Titus kam, und dann 135 nach Christus nach dem Bar Kochba-Aufstand, sind die Juden vertrieben worden aus ihrem Land. Und es sind nur sehr, sehr wenige Juden in diesem Landstrich zurückgeblieben. Und der Rest waren Leute, die dann halt die Römer angesiedelt haben. Nun, Römer ist natürlich kein Volk in dem Sinn. Da haben Leute aus dem Römischen Reich gewohnt, aus verschiedensten Ecken wahrscheinlich. Und ab 313 waren das alles Christen. Also das war die berühmte Geschichte mit dem Konstantin, wo Konstantin gesagt hat, so jetzt ist Christentum die offizielle Religion. Demzufolge wurden diese Leute, die dann auch dort gewohnt haben, als gute Römer, die alle als Christen geführt, obwohl sie innerlich vermutlich eher keine Christen waren. Wie auch immer. Und das hat eine Zeit lang gedauert. Ich möchte hier nicht mit den geschichtlichen Details quälen. Ab 638 kam der Islam. Da kamen die Araber von der arabischen Halbinsel unter Mohammed und seinen Nachfolgern. Und erst waren die Araber da, dann waren die Mamelucken da, dann waren die Osmanen da. Wo die nun alle herkamen und wie die alle abstammungsmäßig verdrahtet sind, das überlasse ich eurem historischen, was auch immer, wie viel ihr danach forschen wollt. Für uns wird es eigentlich in der Neuzeit wieder interessant. Und so die ersten Zahlen, die man findet, die stammen so ungefähr aus dem Jahr 1800. Und da lebten im gesamten Staatsgebiet Israels ungefähr 200.000 Leute, vor allem Araber. Und nun, ich fand es immer interessant zu schauen, wie die Araber die Dinge darstellen und wie andere Leute die Dinge darstellen. Und die Araber sagen, die Juden sagen immer, da hat niemand gelebt, ein Land ohne Volk. Natürlich haben Leute dort gelebt, aber das ist, glaube ich, überall so. Aber wenn du dir vorstellst, dass in dem ganzen Landstrich 200.000 Leute gewohnt haben, das ist ungefähr so viel wie Ulm und Neu-Ulm und Umgebung zusammen verteilt auf, ich weiß nicht, wie viel Quadratkilometer. Ja, weiß nicht, ob man da dann davon sprechen kann, dass das besiedelt ist oder nicht besiedelt ist oder so. Es haben jedenfalls ganz, ganz wenig Leute dort gewohnt. Heute wohnen in demselben Gebiet ungefähr 8 Millionen Einwohner. Bloß um so ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Leute da wirklich waren. Und es war Wüste. Es war ganz, ganz schwierig zu beackern, weil die Römer vor allem das Holz abgeholzt haben und die Erosion im Boden dann abgetragen hat. 1882 kamen die ersten Juden ins Land. Damals gab es ungefähr 450.000 Einwohner und davon waren 5% Juden. Und ich habe ein bisschen nachgeguckt, weil ich fand es schon interessant. Das weltweite Bevölkerungswachstum in dieser Zeit zwischen 1800 und 1900 war ungefähr 0,5-0,6%. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und habe festgestellt, dass das Bevölkerungswachstum bei den Arabern und bei den Juden in Palästina, wie das dann hieß, sehr viel höher war. Bei den Arabern war es 1,5 und bei den Juden 3,5%. Und dann bin ich jetzt kein großer Fachmann, aber ich würde mal sagen, das lag nicht daran, dass die dort mehr Kinder hatten oder dass es denen dort besser ging, sondern das lag schlicht und ergreifend daran, dass das Land leer war und dass die Leute eingewandert sind. Also bei den Juden wissen wir es ganz sicher. Und bei den Arabern ist es auch relativ klar eigentlich. So, das heißt, dass im Prinzip sowohl die jüdische als auch die arabische Bevölkerung vor allem durch Einwanderung gewachsen ist. Also wenn du dir das anschaust, wie die normale Weltbevölkerung so wächst und gewachsen ist, und selbst in den Zeiten größten Wachstums ist die Weltbevölkerung eigentlich kaum mehr als 1,5% pro Jahr gewachsen, dann stellst du fest, dass hier ganz, ganz stark eben Leute in dieses Land gezogen sind und vor allem dann in das Land gezogen sind, als man angefangen hat, das Land zu bewässern. Und auch da, soweit ich informiert bin, waren es eigentlich weniger die Araber, die das gemacht haben, sondern die Zionisten. Aber die Araber sind dann natürlich auch mit dazu gezogen aus den umliegenden Ländern. Und weil das Land offensichtlich dann auch sehr, sehr fruchtbar war und sehr gut funktioniert hat, wenn man es entsprechend bearbeitet hat, war das Wachstum dort eben ganz ordentlich. Dann kam die Zeit der Briten. Nach dem Ersten Weltkrieg 1917 haben die Briten die Verwaltung dieses Gebiets bekommen. Und das Interessante ist, dass es nach dem Ende des Königreichs Juda 586 vor Christus bis 1948 auf diesem Gebiet keinen selbstständigen Staat gab. Also da waren vorher die Babylonier, dann waren die Perser, dann waren die Mazedonier, dann waren die Römer, dann waren die Mamelucken, also vorher waren nur die Araber, dann waren die Mamelucken, dann waren die Osmanen. Das waren aber alles nicht Leute aus der Gegend, sondern das waren alles Völker von außen, die halt die Herrschaft über dieses Gebiet hatten. Aber in diesem Gebiet gab es keinen selbstständigen Staat. Die ganze Zeit nicht. Vom Ende des jüdischen Reiches bis zur Gründung des Staates Israel 1948. Und erst die Briten haben 1918 einen Verwaltungsdistrikt Palästina eingerichtet. Bis dahin hieß es auch nicht wirklich Palästina. Der Name taucht zwar immer mal wieder auf. Und das Interessante ist, dass das, habe ich hier eine Karte mitgebracht, so sah der Verwaltungsbezirk Palästina aus. Durch ein Völkerrechtsmandat von 1917, 18, 19, keine Ahnung, oder 20 war es, glaube ich sogar. Und wenn ihr das seht, dann stellt ihr fest, das ist das heutige Israel auf der linken Seite, inklusive der ganzen besetzten Gebiete und Jordanien gegenüber des Jordans. 1923 haben die Briten dann Jordanien, was wir heute als Jordanien kennen, abgetrennt. Man nannte es damals noch Transjordanien, weil es jenseits des Jordans lag. Und das heißt, die haben schon mal 60-70% oder sowas der Landfläche von Palästina an die Araber abgetreten. Und dort wurde dann auch ein Staat gegründet, das Haschemitische Königreich Transjordanien hieß es damals. Und deswegen stelle ich die kühne These auf und vertrete die auch immer wieder, dass es bereits einen palästinensischen Staat gibt. Der heißt Jordanien. Denn dort lebten damals ganz, ganz viele Palästinenser und die Palästinenser, die aus dem westlich des Jordans gelegenen Teil geflohen sind, die leben heute auch größtenteils dort. Allerdings werden sie im Gegensatz zu den Flüchtlingen, die nach Israel geflohen sind, was ungefähr gleich viele sind, nicht integriert, sondern sie werden in Lagern gehalten, damit sie möglichst unzufrieden bleiben und wieder zurück wollen. Der Begriff Palästinenser ist übrigens auch interessant, den gab es überall die Jahrhunderte nicht. Der taucht erst Mitte der 60er Jahre auf. Also das Volk der Palästinenser ist völkerkundlich gesehen eigentlich nicht existent. Das waren Araber, die dort gewohnt haben. Und da, wenn ihr die Publikationen der Palästinenser lest, dann stellt ihr ja immer wieder fest, dass sie sehr darauf Wert legen, dass sie eben das palästinensisch-arabische Volk sind. So die Volksgruppe sind eigentlich Araber. Gibt es natürlich auch noch Untergruppen. Aber der Begriff Palästinenser, der wurde eigentlich erst von der PLO Mitte der 60er Jahre verwendet. Und jetzt möchte ich einfach ganz kurz durch die verschiedenen Konflikte so durchgehen, die es dann gab, um nachher noch auch biblisch die Sache noch ein bisschen zu beleuchten. 1948 hat die UN dann beschlossen, den Rest Palästinas nochmal zu teilen in ein jüdisches und ein arabisches Gebiet. Und so sah der Teilungsplan aus. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt. Alles ein bisschen klein jetzt. Da gab es also eine 50-50-Teilung ungefähr. Der Bereich Judäa, was wir so kennen, und Samarien, der war arabisch. Und der Negev unten, das war eigentlich die Hauptfläche von den Israelis, der war jüdisch gedacht. Und nachdem dieser Teilungsplan ausgesprochen wurde und 1948 dann auch umgesetzt wurde, haben die Israelis den Staat Israel gegründet. Ich denke, das ist bekannt, oder? Das, was ich nicht wusste oder was mir bisher noch nie aufgefallen ist, ist, dass die Araber nie einen Staat gegründet haben. Obwohl sie es eigentlich hätten machen können. Und wir haben uns heute Morgen auf der Herfahrt noch darüber unterhalten, warum das wohl so ist. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie halt gesagt haben, wir sind mit den Grenzen nicht einverstanden. Wenn ihr im Übrigen die PLO-Charta von 1968 lest, die auch heute noch übrigens auf der Webseite der palästinensischen Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland als einzige Grundlage eigentlich von Palästina letztendlich zu finden ist, dann stellt ihr fest, dass dort gesagt wird, dass alle Teilungspläne von den Palästinensern als nichtig angesehen werden und sie Palästina sehen als in den Grenzen des britischen Völkerrechtsmandats. Also da ist auch nicht die Rede von wegen, das eine ist Jordanien und das andere ist Palästina, sondern Palästina ist in den Grenzen des Völkerrechtsmandats zu sehen. Und alle Teilungen werden nicht anerkannt vom palästinensischen Volk. Es wird zwar immer wieder gesagt, dass diese Charta inzwischen aufgehoben ist, aber wie gesagt, das Dokument ist bis heute zu finden. Es gibt kein Dokument, was es abgelöst hat, obwohl es immer wieder Meldungen gibt, dass es verändert wurde. Aber du kannst suchen, wo du willst. Du findest nichts anderes. Dann haben die umliegenden Staaten, Ägypten, Saudi-Arabien, Transjordanien, Libanon, Irak und Syrien, Israel den Krieg erklärt. Haben wir uns heute Morgen auch schon darüber unterhalten, warum die Israeliten letztendlich gewonnen haben. Dürft ihr jetzt darüber nachdenken, warum die bestehenden Staaten Israel nicht besiegen konnten, obwohl deren Strukturen eigentlich noch gar nicht richtig aufgebaut sein konnten. Wie auch immer, Israel hat den Krieg gewonnen und es gab neue Grenzen. Und die sahen so aus. Und das ist das, was wir eigentlich bis heute haben, als das, was heute auch Grundlage der Teilungsverhandlungen ist. Es gibt diese Westbank, wie man das heute nennt, westlich des Jordans und den Gazastreifen. Und das waren die Grenzen am Ende des Unabhängigkeitskriegs. Dann gab es zwei wichtige Kriege, 1967 und 1973. 1967 gab es den Sechstagekrieg. Ich fand es nett, ich habe auch bei den Palästinensern nachgelesen, wie das damals war. Und die haben geschrieben, dass Israel also vollkommen ohne Vorwarnung die arabischen Nachbarn überfallen hat und dass die vollkommen überrascht waren davon und deswegen auch verloren haben. Tatsache ist leider was anderes. Ich lese euch mal ganz kurz vor, welche Äußerungen verschiedene Leute im Zusammenhang oder im Vorfeld dieses Krieges gemacht haben. Der ägyptische Präsident Nasser hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ab jetzt herrscht der totale Krieg gegen Israel und er wird zur Auslöschung des Zionismus führen. Oder der damalige Verteidigungsminister Assad in Syrien, später Präsident, hat gesagt, unsere Streitkräfte sind absolut gerüstet, nicht nur die Aggression zurückzuschlagen, sondern auch einen Befreiungsschlag zu starten und die zionistische Präsenz aus unserer arabischen Heimat hinaus zu sprengen. Die syrische Armee, den Finger am Abzug, ist sich einig. Als Militär bin ich der festen Überzeugung, dass die Zeit gekommen ist, in eine Vernichtungsschlacht hineinzugehen. Das war vor dem Krieg, bevor Israel vollkommen unvermittelt die Nachbarn überfallen hat. So, was Tatsache war, ist, dass dieselben Nationen wieder wie vorher, außer Saudi-Arabien, ihre Heere vorbereitet haben und eigentlich vorhatten, Israel von der Landkarte zu streichen. Und dann hat Israel nicht gewartet, bis die anderen angegriffen haben. Das ist in der Tat richtig. Sie haben einen Präventionskrieg geführt und haben das Westjordanland erobert, den Gazastreifen erobert, Ostjerusalem und den Golan. 1973 gab es den nächsten Krieg. Am Versöhnungstag haben Syrien und Ägypten Israel angegriffen. Und ohne in die Details zu gehen, am Ende stand Israel 120 Kilometer vor Kairo, deutlich westlich vom Suezkanal und 30 Kilometer vor Damaskus. Und wenn die internationale Staatengemeinschaft nicht Halt gerufen hätte, dann würde die Landkarte im Nahen Osten heute vermutlich noch anders aussehen. 1982 hat Israel übrigens den Sinai an Ägypten zurückgegeben, weil Ägypten im Gegensatz zu vielen anderen arabischen Nationen mit Israel ein Friedensabkommen geschlossen hat. Und ich erinnere mich noch, damals hat Ephraim Kishon geschrieben, dass er dagegen ist, dass sie den Sinai zurückgeben, weil man jetzt endlich auf den Landkarten Platz gehabt hätte, Israel auszuschreiben. Also war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber er hat gesagt, Israel ist sonst so klein, dass man immer bloß Irrpunkt schreiben kann. Und deswegen wäre das eigentlich gut gewesen. Aber Israel hat den Sinai an Ägypten zurückgegeben. Und wenn ich es richtig weiß, hat Israel inzwischen mit zwei arabischen Staaten ein Friedensabkommen. Das eine ist Ägypten, das andere ist Jordanien. Mit den anderen, soweit ich weiß, nicht. So, und jetzt können wir noch verschiedene andere Konflikte uns vor Augen führen. Ich möchte es eigentlich nicht so ausführlich tun, aber ich habe extra nochmal viel nachgeguckt und viel gelesen. Und so wie es für mich aussieht, ist das Muster eigentlich immer dasselbe. Also wie gesagt, ich muss es nochmal vom Anfang wiederholen. Weder zu Zeiten der Unabhängigkeitskriege noch heute ist es so, dass die Israelis keine Fehler machen und dass es bei den Israelis nicht Leute gibt, die Araber vermutlich auch abgrundtief hassen. Was ich zum Beispiel so in der Deutlichkeit noch nicht gelesen hatte, war, dass der spätere Ministerpräsident Menachem Begin während des Unabhängigkeitskrieges die Organisation Irgun geführt hat. Und die haben zum Beispiel, sind in ein Dorf einmarschiert und haben dort Hunderte von Zivilisten mit umgebracht, weil sie im Häuserkampf nicht erfahren waren. Und bevor sie eigene Verluste riskiert hätten, haben sie halt Handgranaten in die Häuser geworfen, aus denen rausgeschossen wurde. Also da ist schon viel passiert, wo auch auf arabischer Seite dann einfach viel Furcht und viel Zorn ausgelöst wurde. Und das ist auch bis heute, denke ich, nicht anders geworden. Aber das Muster, was sich für mich so bietet, ist eigentlich schon relativ klar. Nämlich, dass es eigentlich mehr oder weniger immer darauf hinausläuft, dass Israel angegriffen wird. Und sich dann massiv, zugegebenermaßen, massiv verteidigt. Und dafür dann eben auch kritisiert wird. Ich möchte ein paar Folien überspringen. Da gibt es jetzt eine Folie, die heißt Israel und der Islam. Werde ich gleich was dazu sagen. Ich möchte aber noch was zum aktuellen Konflikt einfach nochmal sagen. Ich finde es wichtig, dass wir uns versuchen, aus verschiedenen Quellen zu informieren. Und da dürfen wir ruhig auch mal zum Beispiel palästinensische Quellen lesen. Wir dürfen auch mal israelische Quellen lesen. Wir dürfen Quellen lesen, die vielleicht ein bisschen woanders herkommen, um einfach ein bisschen sehen, wie man Dinge verschieden darstellen kann. Und eine Aussage ist sicher auch richtig im Krieg. Das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit. Und natürlich versucht jeder, die Dinge so darzustellen, wie sie für ihn hilfreich sind und wie sie gut sind. Aber auf der anderen Seite ist es einfach wichtig, auch wahrzunehmen, dass hier doch mit sehr, sehr ungleichen Mitteln gekämpft wird. Wenn du einfach siehst, dass die Hamas ihre eigenen Leute eigentlich in den Tod schickt, indem sie die Waffen in zivilen Objekten lagert, anschließend Zivilisten in diese Objekte auffordert zu kommen oder dann auch Leute zum Teil darin hindert, diese Objekte zu verlassen, dann muss ich einfach sagen, ich weiß nicht, wie unsere Armee in so einer Situation reagieren würde, ob wir sagen würden, gut, dann können wir uns halt nicht wehren oder ob wir sagen würden, also irgendwo hat alles seine Grenzen. Soweit ich das sehen kann, versucht Israel, zivile Opfer zu vermeiden, was man von der Hamas nicht sagen kann. Aber gut, möchte hier nicht zu sehr ins Politische gehen. Was ich im Lauf dieser Auseinandersetzung allerdings sehr interessant fand, das ist, was wir im Koran zum Teil über diesen Konflikt lesen oder was im Islam eigentlich zu diesem Konflikt oder auch zu dieser Ursache des Konflikts gesagt wird. Es gibt zum Beispiel die Sure 7, Vers 138 im Koran. Die lese ich euch mal ganz kurz vor. Und da heißt es, also hier spricht sozusagen Allah, und wir gaben dem Volk, Klammer Moses, das für schwach galt, die östlichen Teile des Landes, also das sind wohl so Erklärungen, die da eingefügt sind, Klammer Palästina, zum Erbe und die westlichen Teile dazu, die wir gesegnet hatten, und das gnadenvolle Wort deines Herrn war erfüllt an den Kindern Israels, weil sie standhaft waren. Gibt es noch verschiedene andere Suren auch, ihr habt ja auch nachgelesen, wo relativ klar ausgesagt wird, dass das Land, in dem Israel zu alttestamentlichen Zeiten gelebt hat, diesem Volk von Allah gegeben wurde. Was ich im Koran nirgends findet, fand ich auch interessant, ist Jerusalem. Jerusalem heißt auf Arabisch Al-Quds. Vielleicht habt ihr das jetzt mitbekommen, da war, glaube ich, am Samstag oder so, war Al-Quds-Tag. Und da demonstrieren die Araber auf der ganzen Welt für, wahrscheinlich für die Freiheit Jerusalems oder weiß nicht was. Im Koran findest du Al-Quds kein einziges Mal. Im Gegensatz zur Bibel, wo Jerusalem sehr oft vorkommt, war Jerusalem für die Araber durch die Jahrhunderte völlig unbedeutend. Die Araber, für die, also klar ist, Mohammed ist von dort, glaube ich, zum Himmel geritten, irgendwie mit seinem Pferd und so, und dann auch wieder zurückgekommen. Aber ansonsten, es gab auch kaum Pilger, die nach Jerusalem gepilgert sind. Also viele pilgern natürlich nach Mekka und nach Medina. Ich denke, das sehen wir dann ja auch immer wieder im Fernsehen, wenn sie dann um die Kaaba da rumziehen und diesen heiligen Stein küssen und so. Das sind Orte, wo Muslime hinpilgern. Aber nach Jerusalem pilgert eigentlich kaum jemand. Da gibt's den Felsenturm, da gibt's die Al-Aqsa-Moschee. Das sind natürlich Heiligtümer. Aber Jerusalem war für die Araber, für die Muslime über all die Jahrhunderte vollkommen uninteressant. Eine kleine Zahl, die das vielleicht belegt. 1896 lebten in Jerusalem 45.000 Menschen. Davon waren 8.600 Muslime, 8.700 Christen und 28.100 Juden. Also einfach, dass ihr eine Vorstellung davon habt, wie interessant bis Ende des 19. Jahrhunderts Jerusalem für die Muslime war. Nämlich gar nicht. Warum ist mir das jetzt so wichtig, dass ich dafür eine Predigt verwende? Unser Verhältnis zu Israel, nicht nur unseres, sondern grundsätzlich das Verhältnis der Menschen zu Israel, ist ein entscheidender Punkt. In 1. Mose 12, Vers 3, da geht es nun wieder zurück auf Abraham. Da sagt Gott zu Abraham, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. So, jetzt habe ich vorher gesagt, Abraham hatte zwei Söhne, den Isaak und den Ismael. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, das ist ja an Abraham gerichtet, so, da geht es jetzt ja nicht um die Juden, da geht es nicht um die Israeliten, sondern da geht es eigentlich um die Nachfahren Abrahams. Und da zählen die Araber irgendwie auch dazu. Und wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, in der letzten Folie werde ich da nochmal drauf eingehen. Aber zunächst mal stellen wir fest, dass Gott sagt, wer die Nachkommen von Abraham segnet, der ist gesegnet. Dass sich das nun ganz speziell auf das Volk Israel bezieht, das sehen wir im Sacharja 2, Vers 12, wo Gott zu Israel sagt, so spricht der Herr Zebra, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Also es ist offensichtlich in der Tat so, dass Gott die Verheißungen, die er dem Abraham gegeben hat, in allererster Linie über die Linie vom Isaak weitergegeben hat und eben nicht auf beide gleichmäßig verteilt hat. So. Und jetzt, nachdem wir festgestellt haben, dass Israel irgendwie was Besonderes ist und dass es für uns wichtig ist, wie wir uns zu Israel stellen, möchte ich noch ein bisschen was sagen für diejenigen Leute, für die es dann nur noch Israel gibt. Weil das nämlich auch nicht das, was in der Bibel steht. Also zunächst mal halten wir fest, das jüdische Volk ist Gottes Augapfel, haben wir gerade gelesen. Aber auch andere Minderheiten stehen unter Gottes Schutz. Und es steht auch im selben Gesetz, in dem all die anderen Dinge über Israel stehen, wie Israel was Besonderes ist. Da lesen wir in 5. Mose 26, Vers 12 eine ausdrückliche Anweisung von Gott an sein Volk Israel. Jedes dritte Jahr sollt ihr den gesamten zehnten Teil eurer Ernte den Leviten, den Ausländern, den Waisen und Witwen in euren Städten geben, damit sie genug zu essen haben. Und noch ein bisschen später, verflucht ist, wer Ausländern, Waisen oder Witwen vor Gericht ihr Recht verweigert. So soll es sein. So, Gott hat eben nicht nur Israel im Blick. Gott sagt nicht nur, ja, Israel ist gesegnet und alle anderen, die sind mir egal. Sondern Gott gibt seinem Volk die ausdrückliche Anweisung, dass sie sich um die Ausländer zu kümmern haben. Und dass sie für die Ausländer da sein sollen. Und dass sie denen ihr Recht geben sollen. Dass sie sie versorgen sollen. Fand ich total spannend. Weil das was ist, was wir manchmal so ein bisschen vergessen. Und ich denke, dass wir als Christen in derselben Tradition einstehen und uns an diese Dinge auch halten sollten. So, Gott sieht nicht nur Israel. Und deswegen tut es mir immer ein bisschen weh, wenn ich irgendwo in Versammlungen bin, wo dann auch für Israel gebetet wird. Ich finde es richtig, dass für Israel gebetet wird. Aber ich finde, wir sollten auch für die Palästinenser beten. Die zahlen zurzeit einen sehr viel höheren Preis. Das muss man einfach auch sehen. Und die Bevölkerung, große Teile der Bevölkerung, die, ich weiß nicht, wie die so zu Hamas stehen. Wenn ihr Interviews im Fernsehen seht, dann wäre ich da vorsichtig zu sagen, dass das eine allgemeine Haltung in der palästinensischen Bevölkerung ist. Ich weiß nicht, wie frei die sind zu sagen, was sie wirklich denken. Da gibt es ja auch entsprechende Geschichten. Aber Tatsache ist, dass die Leute, und also da gehe ich mal davon aus, dass es auch, dass in den ihren Adern auch nichts anderes als Blut fließt, die möchten einfach Frieden haben und die möchten leben. Und deswegen sollten wir für sie beten, für die Kinder, die ihre Eltern verlieren, für die Familien, die ihre Kinder verlieren, für die Leute, die, was weiß ich, verletzt werden, die ein schreckliches Leben haben, die in ständiger Angst leben, auf beiden Seiten der Grenze. Und es ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, weil da geht es nicht um irgendwelche Regierungen, sondern da geht es um Menschen. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch was zeigen und das fand ich schön, weil ich unabhängig davon, was ich jetzt vorbereitet hatte, noch eine E-Mail bekommen habe von unserem Präses, also die habe nicht ich persönlich bekommen, sondern über den Verteiler ging die raus, Johannes Justus, der BFP-Präses, der genau diese Bibelstelle, die ich jetzt vorlese, auch in seinem Schreiben erwähnt hat und die wir auch, wo wir gut daran tun, die nicht aus unseren Augen zu verlieren. Aber ich möchte kurz anders anfangen. Also glaubt ihr, dass es stimmt, dass Gott uns liebt? Oder? Ja, Gott liebt uns. Und Gott liebt sein Volk, die Juden, oder? Glauben wir auch. Und Gott liebt Palästinenser. Amen. Genau. 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, ist so. Und deswegen, lasst uns beten für alle Seiten. Und jetzt kommt die Stelle, die ich so interessant finde. Jesaja 19, 23 bis 25. Da geht's um die letzte Zeit, um die Endzeit, wenn ihr so wollt, oder kurz bevor Jesus wiederkommt oder nachdem er wiedergekommen ist. Zu der Zeit wird eine Straße Ägypten mit Assyrien verbinden. Also Assyrien ist das, was heute so Syrien, Nordirak, sowas ist. Die Assyrer und die Ägypter werden sich gegenseitig besuchen und gemeinsam werden sie den Herrn verehren. Dann wird Israel der Dritte im Bunde sein, zusammen mit Ägypten und Assyrien. Ein Segen für die ganze Erde. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird sie segnen mit den Worten, gesegnet ist Ägypten, mein Volk, gesegnet ist Assyrien, das ich geschaffen habe, Gesegnet ist Israel, mein Eigentum. Könnt ihr mal nachlesen. Jesaja, Kapitel 19, 23 bis 25. Aber was wir sehen, es ist schon ein Unterschied. Ägypten ist sein Volk, Assyrien hat er geschaffen, Israel ist sein Eigentum. Natürlich gibt es einen Unterschied. So wie es bei den Jüngern Unterschiede gab. Gott hat da gar keine Probleme. Bei Gott ist nicht irgendwie alles gleich. Israel ist ein besonderes Volk. Aber Gott hat einen Plan für die letzte Zeit und da spielen die Araber auch eine wichtige Rolle. Die Ägypter und die Syrer und die Iraker und was weiß ich was. Und ehrlich, also das ist was, wo ich immer davor stehe und sage, Herr, ich kann mir vorstellen, dass du wiederkommst und ich kann mir vorstellen, dass diese Schlacht und was weiß ich was alles. Und ich kann mir viele Dinge vorstellen, aber dass Ägypten und Syrien und Israel zusammen den Herrn anbeten, ehrlich, fällt mir schwer. Aber es ist das, was im Wort Gottes steht. Und deswegen ist bei uns als Christen kein Platz für Fremdenhass, für Ausländerfeindlichkeit, für Palästinenserablehnung oder was weiß ich was. Denn das sind alles Menschen, die Gott liebt. Und deshalb, was mir immer wichtig ist, ich finde es wichtig, dass wir Christen Wert darauf legen, dass die Dinge beim Namen genannt werden, dass die Dinge richtig dargestellt werden, dass man die Dinge, die böse sind, auch böse nennen darf, nicht nur was Israel angeht, dass Dinge, die Dinge, die Gott schlecht nennt, auch schlecht als schlecht bezeichnet werden und man nicht sagt, heute ist alles erlaubt und ist alles gut und alles richtig und wie es dir gefällt. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die für uns Christen, finde ich, ganz, ganz oben steht, ist, dass wir Menschen sind, die von Gott den Auftrag haben, andere zu lieben und die Botschaft der Liebe weiterzugeben. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, nur weiter Hass zu schüren oder uns irgendwie auf eine Seite zu stellen und irgendwie alles unkritisch hinzunehmen oder sowas. Sondern es ist unsere Aufgabe zu sagen, Gott hat einen Plan mit dieser Welt und Gott wird diesen Plan ausführen. Und deswegen finde ich, es ist für uns wichtig, dass wir wissen, was passiert in der Welt, dass wir wissen, wie das zusammenpasst mit dem, was in der Bibel steht, dass wir uns, je länger es geht, desto gewisser werden, dass Gott seinen Plan weiterverfolgt, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir nicht auf den Untergang der Welt zusteuern, sondern auf den wiederkommenden Herrn. Und diese Zeit, die sollten wir nutzen. Die sollten wir nutzen, indem wir unseren Auftrag ausführen. Indem wir das Wort Gottes weitergeben an die Menschen, die in unserer Nähe sind. An die Flüchtlinge, die es in unserem Land gibt. Wie ja immer du auch von Gott diesen Auftrag empfindest oder merkst, da ist was, wo Gott dich ruft, irgendwas zu tun. Lasst uns einfach Licht und Salz sein in dieser Welt. Und vielleicht ist es auch die Möglichkeit, in deinem Arbeitsplatz mal nicht bloß irgendwelche politische Diskussionen zu führen, sondern eben auch mal darauf hinzuweisen, wo die Ursache dieses Konfliktes mit Israel eigentlich liegt. Und dass Gott hier einen Plan hat. Und dass Gottes Plan vorsieht, dass Ägypten, Israel und Syrien irgendwie miteinander in Frieden den Herrn anbeten. Das wäre doch mal ein begeisterndes Ziel, für das es sich lohnen würde, irgendwie sich einzusetzen. Ja. 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 Ich antworte mit einem entschiedenen Ja. Also ich bin kein Endzeitexperte und ich werde mich auch nicht zu einer Aussage versteigen, wann das passieren wird. Ich weiß bloß, dass es Gott vorhersagt und dass Gott sagt, so wird es sein. Und wie Gott es hinkriegt, ehrlich, also ich lasse mich immer gerne überraschen. Vor der Entrückung, nach der Entrückung, mir egal. Ich gucke, dass ich bei der Entrückung dabei bin. Und ich gucke, dass mein Gott sich über mich freuen kann und alles andere, da schauen wir mal. Gut, also ich hoffe, dass ihr jetzt trotz der vielen historischen Fakten einigermaßen erbaut seid oder sagt, das war jetzt nicht nur eine Geschichtsstunde. Mir ist einfach wichtig, weil es zurzeit einfach politisch aktuell ist, dass wir ein bisschen ein Gespür dafür haben, dass es da nicht um irgendwas geht, sondern da geht es immerhin auch um Gottes Volk, um Gottes Plan, um das, was kommen wird. Und ich mache jetzt einfach mal Schluss. Gut, ihr seid ja hinten schon gut ausgerüstet. Ich bete noch und dann wollen wir noch ein Abschlusslied singen und ich weiß nicht, möchtest du noch, soll ich noch ein bisschen was, dann sage ich noch ein bisschen was, wie es nachher weitergeht.